Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Verschwörungserzählungen sind ansteckend, erst recht in Krisenzeiten. Woran man sie erkennt, was daran gefährlich ist und ob der Glaube an Übersinnliches dafür besonders empfänglich macht, das sind die Themen dieser Sendung. Schön, dass Sie zuhören. Bei Hygienedemos wird gern vor schmutzigen Machenschaften gewarnt. Und drei Buchstaben dürfen da nicht fehlen. NWO, Neue Weltordnung. Was das sein soll, möchte ich aus berufshygienischen Gründen nicht im Detail nacherzählen, denn auch Geschichten, von denen man sich distanziert, setzen sich fest. Nur so viel, es ist eine Deutung der Pandemie, in der ganz klar ist, wer die Feinde sind. Ina Rotscheid berichtet über die neue Weltordnung, über alte Feindbilder und gelbe Sterne.
An jedem Wochenende demonstrieren in Deutschland Tausende gegen die staatlichen Corona-Beschränkungen. Darunter auch viele, die drei Buchstaben raunen oder rufen: NWO, Neue Weltordnung.
Und diese Virusgeschichte hier ist eine NWO, geplante NWO-Sache, um Europa, die Welt und Deutschland zu versklaven.
Corona ist eine Fake-Lüge. Wer mit seinem gesunden Menschenverstand unterwegs ist, der weiß, dass das nicht funktioniert.
Solche Aufhebung unserer Grundrechte gab es letztes Mal vor 75 Jahren. Selbst unter Adolf Hitler durfte man auch demonstrieren.
Rettenreich, ja? Wie im Rettenreich ist das nachher.
Zum Demo-Ritual gehört für Anhänger solcher Mythen, die Bundesrepublik mit dem NS-Regime gleichzusetzen. Da heften sich Demonstranten gelbe Sterne mit der Aufschrift "nicht geimpft" oder "Covid-19" an die Brust. Auf Plakaten werden Impfstoffe als Endlösung der Corona-Frage bezeichnet.
So funktionieren Auschwitz und andere Konzentrationslager! Nur Befehlsnotstand!
Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, hat zahlreiche solcher Fälle dokumentiert. Die Relativierung der Shoah sei eine Form des Antisemitismus, erklärt Nikolai Schreiter vom Landesverband Bayern.
Wenn man jetzt zum Beispiel auf so einer Corona-Kundgebung, was wir oft beobachtet haben, einen gelben Stern trägt, stellt man sich selbst in die Tradition der Opfer des Nationalsozialismus. Man ist genauso Opfer wie damals die Juden und das ist natürlich relativierend.
Schreiter und seine Kollegen haben gerade erst einen Bericht verfasst, aus dem hervorgeht, allein in Bayern kam es bei der Hälfte aller Demonstrationen zu solchen Vorfällen.
Was unglaublich oft zu sehen ist auf diesen Kundgebungen, ist die Warnung vor einer angeblichen neuen Weltordnung. Da stehen so Sachen auf T-Shirts oder Transparenten wie "Stopp NWO, neue Weltordnung". Das heißt, das äußert sich jetzt nicht in der Rede zum Beispiel von eben der jüdischen Weltverschwörung explizit, sondern es werden dann irgendwelche Globalisten zum Beispiel verantwortlich gemacht. Die Ostküste wäre eine weitere solche Chiffre, die in Richtung dieser jüdischen Weltverschwörung geht.
Also Bill Gates ist ein Eugeniker. Der möchte die Weltbevölkerung dezimieren über ein Konzept der NWO.
Ich kenne Bill Gates, ich kenne Soros. Dahinter stehen halt Milliardäre und das geht ja noch viel weiter.
Auch das Internet ist voll von solchen Erzählungen. Inhalte werden vor allem über Facebook und den Messenger-Dienst Telegram verbreitet. Neben Bill Gates ist da auch der Milliardär George Soros zum globalen Feindbild der Szene geworden. Stets wird in diesem Zusammenhang erwähnt, dass er Jude ist.
Die Rothschild, Soros, Clinton, Macron, Merkel-Bande ist dabei, das Spiel zu verlieren.
Die Behauptung, es gebe eine jüdische Weltverschwörung, ist nicht neu. Seit Ende des 19. Jahrhunderts kursieren die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. 1903 wurden sie erstmals veröffentlicht in einer russischen Zeitung unter dem Titel "Das jüdische Programm zur Welteroberung". Über ihren Ursprung streiten Wissenschaftler bis heute. Klar ist jedoch, sie waren gefälscht, sagt Nikolai Schreiter.
Aber diese Protokolle werden bis heute weltweit massenhaft verbreitet und sind eines der wichtigsten Dokumente, glaube ich, die so eine Verschwörung, eine angebliche, eben explizit als jüdisch konnotieren.
Den Kids will ja euch impfen, ja? Und die Bundesregierung hat ja so eine Papiere gemacht, wo die Zwangsimpfung drin so ein bisschen...
Auch wenn das Wort jüdisch nicht ausdrücklich erwähnt wird, Michael Blume hat schon lange vor Corona auf den Zusammenhang zwischen der sogenannten Impfverschwörung und klassischen antisemitischen Motiven hingewiesen. Er ist Beauftragter des Landes Baden-Württemberg gegen Antisemitismus.
Weil es einfach ein Klassiker ist. Also gerade weil eben die Jüdinnen und Juden höher gebildet waren, waren sie schon im Mittelalter auch häufiger Ärzte. Ja, Maimonides zum Beispiel. Und wenn man ein Misstrauen hatte gegen Ärzte, hat sich das immer antisemitisch ausgeprägt. Jedes Mal, wenn eine Pest ausgebrochen ist, haben wir jedes Mal gehabt, dass es hieß, die Juden haben die Brunnen vergiftet. Es gab Pestpogrome, ja, bis zu Stalin, die Ärzteverschwörung und so weiter. Also das zieht sich durch die Geschichte.
Besonders verbreitet ist ein Verschwörungsmythos, den Blume als libertären Antisemitismus bezeichnet. Alte Erzählungen verbinden sich mit dem jüngeren Anspruch, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen.
Was ich schon sehr krass finde, ist eben, dass viele libertäre Antisemiten gar nicht mehr den Holocaust leugnen. Die sagen nicht mehr, der hat nicht stattgefunden, sondern die sagen, das waren die Rothschilds selber. Also die Juden haben den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust herbeigeführt, um die Gründung des Staates Israel zu erzwingen.
Strafbar ist das nicht. Wer will, kann in Deutschland diese Verschwörungserzählungen verbreiten und sich auch gelbe Sterne an die Brust heften. Da hinke das deutsche Recht hinterher, sagt Michael Blume.
Wir bekämpfen immer noch diesen alten rechten Antisemitismus, den rassistischen Antisemitismus, den es natürlich weiterhin gibt. Aber dieser libertäre Antisemitismus, der ist da einfach schon einen Schritt weiter. Und Sie sehen es, wenn sich die Leute dann selber den Stern aufkleben, die identifizieren sich mit den Juden. Die sagen, die wurden verfolgt und ich werde auch verfolgt und merken überhaupt nicht mehr, was das eigentlich für eine krasse Gleichsetzung ist.
Strafbar ist es nicht, aber gefährlich. Denn anders als im Mittelalter braucht es heute keinen Mob mehr. Es reicht schon, wenn sich Einzelne radikalisieren. In Halle an der Saale hat ein Mann im vergangenen Herbst am jüdischen Feiertag Yom Kippur einen Anschlag auf eine Synagoge versucht. Als er die Tür nicht überwinden konnte, tötete er in der Stadt zwei Menschen. Er glaubte unter anderem, die Juden hätten die Flüchtlingskrise angezettelt.
Libertärer Antisemitismus. Ina Rotscheid erklärte, warum Demonstrierende mit gelben Sternen zu sehen sind. Was entgegnen, wenn man gegenüber von der neuen Weltordnung raunt? Was tun, wenn solche Parolen auf der Straße gerufen werden? Naja, ist doch bloß eine originelle Meinung, die eine Demokratie aushalten muss, schreiben manche Kommentatoren. Pia Lamberti sieht das anders. Sie ist Doktorandin im Fach Sozialpsychologie an der Universität Mainz und hat zusammen mit Katharina Nokun ein Buch geschrieben namens Fake Facts. Darin zeigen die beiden Autorinnen, wie verführerisch und wie verbreitet Verschwörungserzählungen sind. Ein eigenes Kapitel, und das interessiert uns hier in der Sendung besonders, haben sie der Esoterik- und Heiler-Szene gewidmet, dem Übersinnlichen. Und weil das nicht so oft zur Sprache kommt, habe ich darüber mit Pia Lamberti gestern gesprochen. Ich wollte zunächst von ihr wissen, warum bezeichnet sie die Esoterik als Motor für Verschwörungserzählungen?
Empirisch in Studien zeigt sich, dass ähnliche Faktoren ja den Glauben an esoterische Welterklärungsmodelle befeuern, wie eben auch Verschwörungserzählungen. Das ist ganz oft so ein Kontrollverlust, also eine Situation, in der Menschen versuchen, Strukturen zu finden, beispielsweise nach Lebenskrisen. Und da kann Esoterik scheinbar Halt bieten, genauso wie der Glaube an Verschwörungen. Und man sieht ja auch empirisch eine Überlappung zwischen Verschwörungsglauben und esoterischen Annahmen. Wir haben beispielsweise in einer Studienreihe uns mit Verschwörungsglauben und dessen Auswirkungen auf medizinische Ansätze, wie man die bewertet, auseinandergesetzt. Und da zeigten sich extrem hohe Überlappungen, also dass Menschen, die sich von Medizin abwenden, sich Alternativen suchen, der Medizin misstrauen. Das erklärt sich einmal gegenüber so einem generalisierten Misstrauen gegenüber all denen, die als mächtig wahrgenommen werden, aber eben auch durch einen gewissen Denkstil. Also Menschen, die eher holistisch denken, also eher ja quasi das Ganze sehen, neigen auch eher dazu, esoterischen Welterklärungen zu folgen. Da sind dann die einzelnen Fakten gar nicht so relevant. Es braucht viel mehr Informationen, um das eigene Weltbild zu erschüttern, um da zu einer Änderung zu kommen.
Nun kann ich mir vorstellen, wie Hörerinnen und Hörer reagieren, die Horoskope lesen, ab und an mal zum Hellseher gehen oder vielleicht sich für alles Mögliche, was mit Heilung zusammenhängt, interessieren. Die werden sagen, ja, das ist aber doch jetzt ein Generalverdacht. Wie erkennen Sie, was eine Verschwörungserzählung ist im Zusammenhang mit Esoterik und was eher harmlose Spiritualität?
Also ich spreche natürlich hier von korrelativen Zusammenhängen. Das heißt, nicht jeder, der ein Horoskop liest, wittert auch überall Verschwörungen, aber trotzdem ist diese Tendenz sehr stark. Also es ist ein relativ starker Zusammenhang. Ich gucke mir in meiner Forschung vor allem die generelle Tendenz an, Verschwörungen zu wittern, also die Ideologie dahinter und weniger jetzt eine konkrete Verschwörungserzählung. Problematisch wird es dann, wenn man sich selber oder auch vor allem andere gefährdet und wenn das Ganze zu einem Welterklärungsmodell wird.
Also die Welterklärung zum Beispiel, wir werden alle systematisch belogen, die wirklich dunklen Mächte, die werden natürlich nie ins Helle gezerrt, sowas.
Genau, solche Dinge. Man kann ja auch Pharmafirmen zum Beispiel kritisieren, das ist ja vollkommen legitim. Die haben ja jetzt auch nicht nur gute Absichten, da geht es ja schon auch um Geld. Aber eine kritische Haltung richtet sich halt generell gegenüber problematische Strukturen. Und ich habe das Gefühl, dass das da eben oft nicht passiert. Also es wird oft so eine gute, sanfte Alternativmedizin der scheinbar niederträchtigen Pharmafirmen oder Medizin gegenübergestellt. Und da ist natürlich so eine kritische Auseinandersetzung dann schwierig.
Was macht Menschen empfänglich für solche Botschaften? Sie haben vorhin Krisenerlebnisse angesprochen, Verunsicherung.
Genau, also eine Situation, in der man eben das Gefühl hat, man hat keine Kontrolle. Das kann sowas sein wie Corona-Pandemie, in der wir ja alle nicht wissen, wie geht es weiter. Man ist mit so vielen Informationen konfrontiert. Man sitzt viel zu Hause, weiß nicht, wann öffnen Schulen, kommt es zu einer zweiten Welle. Aber auch private Situationen, Verlust des Berufes, eine Partnerschaft, die endet, Krankheiten, das sind eben genau die Faktoren, in denen Menschen versuchen, Muster zu sehen, Strukturen herzustellen und in denen es einfacher für sie ist, einen mächtigen Akteur anzunehmen und den hinter allen zu vermuten, als eben mit dieser Unsicherheit eben umzugehen.
Hängt es auch damit zusammen, dass man keine guten Erfahrungen hat mit der Medizin, mit der Wissenschaft, aber auch mit staatlichen Autoritäten? Also könnten die mehr tun, um Menschen davon abzuhalten, diesen Verschwörungserzählungen zu glauben?
Der Glaube an Verschwörung ist ja eben eine Vorurteilsstruktur gegenüber all denen, die als mächtig erlebt werden. Wir haben uns das in der Studienreihe auch angeschaut oder beziehungsweise es gibt verschiedene Erklärungen, warum Menschen sich eben dieser Szene zuwenden. Und eine Argumentation ist natürlich auch Unzufriedenheit mit dem Medizinsystem zum Beispiel. Tatsächlich spielt das aber eher eine untergeordnete Rolle, sondern diese Feindbilder, die geschaffen werden, sind da relevanter, das ideologische Fundament. Ich denke schon, dass es trotzdem aber auch wichtig ist, zu reflektieren, wie gerecht ist ein Gesundheitssystem, wird auf den Menschen gut genug eingegangen und muss man da nicht vielleicht doch auch Dinge ändern? Ob das aber den Verschwörungsglauben auflöst, ist natürlich nochmal eine andere Frage.
Sie beschreiben in dem Kapitel über Esoterik und auch die Heilerszene einerseits ja so eine Parallelwelt, von der man gar nicht so viel mitbekommt, wenn man nicht selber dran glaubt. Aber andererseits ist es ja eine Welt, die nicht völlig im Verborgenen ist. Also es gibt große Esoterik-Events, große Messen. Wünschen Sie sich mehr Kontrolle dessen, was da passiert?
So weit weg ist diese Welt natürlich nicht. Also als ich jünger war, waren die ganzen sogenannten Mädchenzeitschriften voll von esoterischem Inhalt. Da wurde einem Tischelrücken erklärt, es gab irgendwelche magischen Amulette. Also gerade, ich glaube, als junge Frau kommt man schnell mit diesen Inhalten in Kontakt. Und diese Messen gibt es ja zum Beispiel auch überall. Staatliche Kontrolle, also ich denke, es ist schon wichtig zu schauen, gerade dann, wenn Ansätze gefährlich werden, wie man damit umgeht. Wenn auf diesen Messen auf einmal Edelsteine gegen Krebs verkauft werden, ist es grob fahrlässig. Wenn Ärzte auf diesen Messen sprechen und nicht nur gegen Impfen wettern, sondern das auch noch mit homophoben und rassistischen Inhalten aufladen, ist es gefährlich. Die WHO hat ja nicht ohne Grund gesagt, dass Impfskeptiker oder Menschen, die Impfen ablehnen, eine globale Bedrohung darstellen. Hier muss man schon überlegen, wie man reguliert und an welcher Stelle man auch reguliert.
Sie waren selber auf einer solchen Messe. Haben Sie da widersprochen oder waren Sie stille Beobachterin?
Wir waren als stille Beobachter da. Wir wollten sehen, wie die Messen funktionieren. Und wir haben auch nachgefragt, was da angeboten wird. Das war mehr eine Art Undercover-Recherche in dem Moment.
Was meinen Sie, wäre passiert, wenn Sie das gut hörbar angezweifelt hätten, was da als Heilmittel zum Beispiel gegen Krebs verkauft wird?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Situation nehme mit dem Arzt, der diese rassistischen Thesen verbreitet hat, über Impfen gewettert hat, da gab es schon im Saal eine sehr große Zustimmung. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwer sagt, okay, hier ist eine Grenze überschritten. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so positiv angekommen wäre, eine kritische Auseinandersetzung, muss ich sagen. Also es ist ja oft schon quasi religiös, der Glaube an gewisse Heilmethoden oder Ansätze. Und Menschen verteidigen das ja auch intensiv. Man greift ja nicht nur den Ansatz an, sondern ganz oft auch die Identität und was das für sie bedeutet. Für viele Menschen, auch mit schweren Erkrankungen, bietet die Esoterik ja oft Heilsversprechen. Eine Chemotherapie zum Beispiel im Fall von Krebs ist was extrem bedrohlich und beängstigend ist, was Einschränkungen bringt für eine lange Zeit. Wenn man dann das Gefühl hat, man kann dem auch mit einem Edelstein begegnen, ist das für viele Menschen ja auch erstmal eine scheinbare Erleichterung. Und genau das wird ja da immer aufgegriffen bei diesen Veranstaltungen.
Sie haben ein wichtiges Stichwort jetzt genannt, nämlich das Religiöse. Wie sehen Sie die großen Religionen, die Weltreligionen? Ist da auch eine Anfälligkeit für Verschwörungserzählungen? Denn da gibt es natürlich in bestimmten Ecken, in eher fundamentalistischen Ecken, Papiere, Erklärungen, die sagen, wir werden alle von dunklen Mächten regiert.
Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage und ich muss zugeben, das wurde in der Wissenschaft noch gar nicht so genau sich angeschaut. Es gibt auf jeden Fall Überlappungen auch vom Verschwörungsglauben und der Religion. Also es gibt mächtigen Akteure, auf denen man Dinge projiziert. Aber natürlich gibt es auch große Unterschiede in der Funktion. Und mein Eindruck ist eigentlich, dass der Glaube an Verschwörungen unabhängig ist von Religion. Also der spielt da eine Rolle, der spielt aber auch bei Menschen eine Rolle, die nicht religiös sind. Ich sehe, soweit ich die Daten gerade kenne, nicht unbedingt einen Unterschied zwischen Ländern, die stark religiös sind und eher atheistischen Ländern oder weniger stark religiös geprägten Ländern in der Verbreitung von Verschwörungsglaube.
Aber der Zusammenhang mit Esoterik ist deutlicher. Das habe ich jetzt
genau
richtig verstanden.
Also bei der Esoterik ist es eindeutiger. Bei Religion ist es natürlich auch immer so ein bisschen schwieriger zu sagen, weil da ja ganz viele Faktoren zusammenkommen. Also das ist ja nicht nur Religion, sondern vielleicht auch, wie konservativ ist ein Land, wie sieht die staatliche Einflussnahme aus. Also da kommen so viele Faktoren zusammen, dass es schwieriger ist, die Religion quasi als Faktor zu extrahieren. Die Studien, die ich kenne von Deutschland, da gibt es keinen Zusammenhang mit Religiosität, aber durchaus schon eben mit Esoterik, Zuwendung zu alternativen Heilmethoden.
Wenn man sich von Feindbildern nicht kurieren lassen will. Die Sozialpsychologin Pia Lamberti hat sich in die Esoterik- und Heiler-Szene begeben. Das Buch, das sie gemeinsam mit Katharina Nokun geschrieben hat, heißt Fake Facts und ist im Quadriga Verlag erschienen. Die Esoterik-Szene fällt mit Verschwörungserzählungen auf. Vor 3 Wochen veröffentlichten hochrangige katholische Geistliche, darunter der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller, eine Erklärung mit dem jesusgleichen Anspruch: Die Wahrheit wird euch frei machen. Ihre Wahrheit lautete ungefähr so: Die Corona-Maßnahmen seien nur ein Vorwand. Tatsächlich plane eine Weltregierung, Menschen zu vereinzeln und aus der traditionellen Familienbindung zu lösen. Es gab dafür viel Spott, viel Kopfschütteln. Die Deutsche Bischofskonferenz distanzierte sich zaghaft, Clerical Distancing sozusagen. Tillmann Kleinjung hat ergründet, ob sich die Wahrheitsbesitzer von dieser Kritik irritieren lassen.
München, Ende Januar. In Reih und Glied stehen sie vor der Feldherrnhalle auf dem Odeonsplatz und bekennen lauthals ihren katholischen Glauben. Ultrakonservative Katholiken aus aller Welt, die ein Zeichen gegen den Reformweg der katholischen Kirche in Deutschland setzen wollen. Bei dieser Demonstration taucht zum ersten Mal seit Jahren wieder Carlo Maria Viganò in der Öffentlichkeit auf. Erzbischof, ehemaliger Vatikanbotschafter in Washington und Autor des Aufrufs, der in der Corona-Pandemie vor allem dunkle Mächte am Werk sieht, den beunruhigenden Auftakt zur Schaffung einer Weltregierung.
Gedanklich scheint mir das jemand zu sein, der wirklich leider sehr, sehr tief in diese Verschwörungswelten abgeglitten ist,
sagt die Publizistin Liane Bettnatz über Carlo Maria Viganò. Der Erzbischof ist einer der schärfsten Kritiker von Franziskus. Der 79-Jährige wirft dem Jesuiten auf dem Papstthron vor, einen seit Jahrzehnten von seinem Orden betriebenen Plan in die Tat umzusetzen. Die katholische Kirche soll in eine Art soziale NGO verwandelt werden. Dass vielerorts während der Corona-Krise keine Messen gefeiert werden konnten, passt in dieses Weltbild, das stark von Verschwörungsmythen geprägt ist.
Er hat diesen Aufruf im Nachhinein verteidigt und nannte in dem Zusammenhang auch die Rolle der Freimaurer dabei. Und das ist eben wirklich ganz typisch für diese Verschwörungstheorie zu glauben, dass irgendwelche Freimaurer damit am Werke seien. Also auch da ist das Weltbild schon ziemlich geschlossen.
Liane Bettnatz hat in ihrem Buch Die Angstprediger untersucht, wie attraktiv rechtes Gedankengut für bestimmte christliche Milieus ist. Das in dem Aufruf von Viganò verbreitete Feindbild von einer Weltregierung, von einer menschen- und religionsfeindlichen Tyrannei, ist nicht neu.
Es greift letztlich eben diese Vorstellung auf, die es schon seit Anfang der 90er gibt, in auch besonders rechtsevangelikalen Kreisen, nicht so sehr in katholischen damals, aber dass eben so etwas wie eine Welteinheitszivilisation angestrebt wird, die dann letztlich entchristlicht ist.
Der Aufruf wurde, nach Angaben Viganòs, innerhalb einer Woche von 40.000 Menschen unterschrieben. In der ersten Reihe stehen die kirchlichen Würdenträger, die den Aufruf unterstützen. Kardinäle, Bischöfe, Weihbischöfe.
Es sind Leute, die zwar formell zum Teil ranghohe Titel haben, aber die eigentlich in der Weltkirche inzwischen keine signifikante Rolle mehr spielen. Und insofern scheint mir das eine Melange letztlich zu sein von Leuten, die für diese Ideenwelten ohnehin anfällig sind, aber die eben auch eben jetzt in Opposition zu Papst Franziskus gehen wollen.
Zum Beispiel Athanasius Schneider, Weihbischof in Astana in Kasachstan. Ein rechtskatholischer Wanderprediger mit einer treuen Anhängerschar in Deutschland und den USA. Die Corona-Krise deutet er im Interview mit einem US-amerikanischen Portal als göttlichen Fingerzeig an seine allzu weltliche Kirche.
It is a divine appeal to the priest, to the
bishops. Es ist eine göttliche Mahnung an die Priester, die Bischöfe und den Papst, um Buße zu tun und um Vergebung zu bitten für all die Sünden, die in den letzten Jahrzehnten in der Kirche begangen wurden.
In the last decades inside the church.
Oder Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Seit Franziskus ihn als Präfekten der Glaubenskongregation abgesetzt hat, fällt er als notorischer Papstkritiker auf und scheut dabei nicht einmal mehr die Nähe zu erklärten Gegnern des Papstes wie Viganò. Müller steht nach wie vor zu seiner Unterschrift unter dem verschwörungstheoretischen Schreiben. Im katholischen Sender EWTN sagte er, wir müssen Position beziehen gegen die Instrumentalisierung dieses Virus und dieser globalen Krise durch einige Diktaturen oder durch ideologische Gruppen, die nun die Gelegenheit nutzen, die Kirche zu unterdrücken und das sakramentale Leben der Kirche zu unterbinden.
The church will make a breakdown of the sacramental life of the church.
Was auffällt in den Interviews, die er gegeben hat, er zieht sich eigentlich auf eine Trotzreaktion zurück und wirft jenen vor, die diesen Aufruf als das bezeichnen, was er nun einmal ist, Verschwörungstheorie, das müssten sie doch erst einmal nachweisen, und versucht dann auch leicht das Thema zu wechseln. Also versucht so ein bisschen, finde ich, davon abzulenken und stellt sich nicht wirklich der Diskussion.
Zwei weitere Kardinäle denken ähnlich wie Müller, haben den Aufruf allerdings nicht unterzeichnet. Kurienkardinal Robert Sarra, Leiter der Vatikanischen Gottesdienstkongregation, verkündete via Twitter, er teile einige der Bedenken in dem Aufruf. US-Kardinal Raymond Leo Burke hat einen eigenen Aufruf verfasst und unter anderem vor der Gefahr gewarnt, dass jedem Menschen ein Mikrochip implantiert wird, um so besser kontrollierbar zu sein. Müller, Sarra, Burke, alle drei Kardinäle sind unter 80 Jahre alt und dürften bei einem Konklave den nächsten Papst wählen.
Kardinäle behalten den Hut auf. Tillmann Kleinjung berichtete über Katholiken, die an finstere Mächte glauben. Hier im Deutschlandfunk geht es mit Corona, aber ohne Verschwörung weiter. Nach den 10 Uhr Nachrichten fragt die Sendung Lebenszeit, was wir aus der Krise lernen können. Mein Name ist Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.